Ich glaube gar nicht, wie tröstlich das für uns ein ist. Man befürchtet ja nach jedem Abend, der hier so hammermäßige Arbeit ist, dass Leute stöhnen und seufzen, schwitzen geistig und körperlich, dass sie sagen, jetzt reicht's, morgen Abend gönnen wir uns eine Pause. Aber dass sie wiederkommen, bekannte Gesichter, aber auch neue, ist natürlich auch schon tröstlich und ermutigend. Wir danken dafür und beten. Wir danken dir, Herr, dass du uns die Freiheit gibst und die Möglichkeit, dein Wort so intensiv zu lesen und zu studieren. Jetzt gib doch, dass es gelingt, weil du selbst unser Lehrer bist und der Heilige Geist uns lehrt und uns die Schrift öffnet. Amen. Ja, ich mache hier eine Abschreibung für mich, die Uhr. Ich mache heute, was ich in meinem Leben noch nie gemacht habe und von dem ich, weiß nicht, deshalb nicht wissen kann, ob es gelingt. Ich werde über 3 Kapitel auf einmal reden. Das heißt, ich habe nicht den Ehrgeiz, keine Sorge, die alle auszulegen, aber ich möchte sie wenigstens mit Ihnen lesen. Albrecht Barrett sagte, also was wir gestern in 5 und 6 waren für die korinthische Gemeinde höchst peinliche Dinge. Und man muss dann immer fragen, ist das für uns noch aktuell? Also, das eine war, da war Inzest. Also einer so ein, aus der angeseheneren Gruppe, dem niemand was zu sagen wagte, offensichtlich deswegen, weil man entweder wegen seines Prestiges oder vielleicht auch wegen der Größe seines Geldbeitrages, den man nicht verlieren wollte oder wer weiß was, der lebte mit seiner eigenen Stiefmutter zusammen. Das war selbst unter nach römischem Recht Inzest und völlig unakzeptabel. Das war aber geduldet. Man hatte sich damit abgefunden in der Gemeinde. Darüber redet er. Dann muss er sagen, ihr führt Prozesse gegeneinander, also unter Christen vor heidnischen Gerichten. Da ging es um Zivilprozesse, ne? Erbschaftsstreit und sowas. So sagt, das macht man. Das ist das römische Recht, bietet die Möglichkeit. Das wisst ihr nicht, wer ihr seid. Dass ihr zu Jesus gehört, er ist der Herr der Welt. So, dann wird es noch heftiger, weil die sagten, entweder aus dem Grunde, wir stehen da drüber, das ist alles, Sex ist alles nicht so wichtig, oder wir haben so viel Heiligen Geist und da kommt es auf die körperlichen Dinge sowieso nicht an. Also sie waren, etliche der Männer waren, was in Korinth üblich war, fleißige Bordellbesucher und konnten das offensichtlich gut mit dem, dass das alles mal passiert und dass Christen kräftig versagen und sündigen, das ist nicht das, was Paulus aufregt. Da kann man umkehren, Sünde bekennen, Vergebung bekommen, sondern dass solche Verhaltensweisen sich einschleichen und akzeptiert wird. Jeder weiß das, keiner redet darüber und es wird nicht kritisiert und man akzeptiert das. Das ist halt möglich, wir können das. Und als Schlusssatz hat Paulus dann da gesagt, als er da argumentiert, wie ist das denn eigentlich, ist das nun, kann man das als Christ mit Prostituierten verkehren und so, da sagt er, wisst ihr eigentlich nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, dass Gott in euch wohnt. Der Heilige Geist ist ja kein Etwas, sondern ist der dreieinige Gott selber, der uns geschaffen hat, der in Christus für uns gestorben und erlöst hat und der im Heiligen Geist sich sozusagen klein macht und in uns dauerhaft sein wird. Wohnt, heißt das. Ihr gehört nicht euch selbst, sagt er dann. Darum, ihr seid teuer gekauft, bar bezahlt, sodass da alles Recht jetzt bei dem liegt, der euch gekauft hat, nämlich Jesus. Freiheit heißt in der Bibel Bindung an den Schöpfer durch Jesus. Wir denken ja immer heute, das war damals so, denkt man heute auch, Freiheit, das ist Bindungslosigkeit, dass ich mich selbst bestimme. Schon William Penn, einer der Pilgerväter Amerikas, hat den Satz gesagt, die Menschen haben die Wahl, Gott zu gehorchen oder von Tyrannen beherrscht zu werden. Also es gibt keine Bindungslosigkeit, es gibt immer nur die Wahl, an wen binde ich mein Leben und macht die Bindung, in der ich lebe, macht die mich kaputt oder lässt die mein Leben aufblühen? Und wenn wir nicht an den Schöpfer gebunden sind, wodurch unser Leben schöpferisch und stark wird und Ewigkeitsbedeutung hat, hier in der Zeit gelingt und in Ewigkeit in Gemeinschaft mit Gott lebt, wenn wir nicht an ihn gebunden sind, durch Christus ihm gehören wir der Großmacht der Sünde, dem Satan, dem Zerstörer. Und das ist das größte, aktuellste Thema heute. Denn wenn es eins ein gemeinsamer Nenner ist in unserer Gesellschaft, dann in allen aktuellen Themen, die heute öffentlich und kontrovers diskutiert werden, geht es um die Frage, ich bin ein selbstbestimmter Mensch. Niemand hat das Recht, mir reinzureden. Nicht, was ich mit meiner Zeit mache, was ich mit meinem Geld mache, auch nicht, was ich mit meinem Körper mache, auch nicht, wann ich mein Leben beende, auch nicht, ob ich ein Kind bekomme oder nicht. Das habe ich alles selber zu bestimmen. Ich bin ein selbstbestimmter Mensch. Das ist die Zusammenfassung. Hier vorne haben wir extra noch zwei Plätze für sie reserviert. Nicht wahr? Sie können das ja mal prüfen, ob Sie das bestätigen können. Ich weiß ja nicht, ob Sie viele dieser Talkshows sehen, in denen die kontroversen Themen der Lebensgestaltung heute diskutiert werden. Es geht eigentlich immer wieder darum, und prüfen Sie mal, wie stark uns das bestimmt. Freiheit heißt, ich bin ein selbstbestimmter Mensch. Und man merkt es ganz schnell auch in christlichen Gemeinden. Sobald irgendwo ein Prediger oder ein Gemeindemitglied in der Seelsorge sich ausnimmt, in private Dinge reinzureden, über die man nicht redet, also über Geld zum Beispiel, über Eigentum, über Ehebeziehungen, über Sex und so. Sobald einer sich daraus nimmt, was ist das für eine Unverschämtheit, das ist der letzte Grund dann, um die Gemeinde zu verlassen, dort nicht mehr aufzutauchen, bestenfalls eine andere aufzusuchen oder sich zu verabschieden und den Rest seines Lebens vor dem Fernseher religiös zu verbringen. Das ist absolut permanent die Praxis. So, und Paulus sagt, ihr gehört nicht euch selbst. So, das muss man jetzt im Kopf haben, wenn man die nächsten Themen sieht. Wir lesen Kapitel 7 und ich will jetzt versuchen, das ganze Kapitel in einem Rutsch zu lesen, ohne meiner permanenten Versuchung zu erliegen, dass ich das immer schon zwischendurch kommentiere und erkläre. Ich mache das mal einfach. Und lass eine Menge Sachen einfach liegen und nachher kommen wir auf drei Sachen zurück, die ich unterstreiche darin. Nur am Anfang will ich sagen, was passiert hier? Kapitel 7, Vers 1. Wovon ihr aber geschrieben habt, darauf antworte ich. Hier wird klar, dass er auch einen Brief aus Korinth bekommen hat, in dem Fragen gestellt worden sind. Im Kapitel 1 hat er gesagt, ich habe von den Leuten der Chloe, einer Frau aus Korinth und deren Angestellten und deren Haushalt, gehört, dass es Spaltungen gibt und so. Das heißt, er hat mündliche Nachrichten bekommen, aber er hat auch einen Brief bekommen, auf den er antwortet. Und das merkt man im Folgenden, er nimmt unterschiedliche Problemthemen auf, die ihm offensichtlich in den Brief gekommen sind. Und deshalb ist das nächste Kapitel, das von vorne bis hinten sich, es fängt an mit kein Sex in der Ehe, Fragezeichen. Also ein Thema, ne? Wussten Sie, dass die Bibel darüber spricht, ob es Sex in der Ehe geben soll oder nicht? Komisches Thema. Aber schrieben die. Wovon ihr aber geschrieben habt, darauf antworte ich. Es ist gut für den Menschen, keine Frau zu berühren. Das hatten die also, das ist ein bisschen vorsichtig ausgedrückt. Eine Frau zu berühren heißt nicht, die Hand zu geben und einen Tag zu sagen, sondern mit ihr ins Bett zu gehen und Sex zu haben. Und das heißt hier durchaus in diesem Fall auch was innerhalb der Ehe. Da gab es also Leute, die sagten, nee, das sollte man nicht mehr haben, das brauchen wir nicht mehr. Aus welchen Gründen? Oder vielleicht auch außerhalb, wie auch immer. Das ist also die Anfrage. Die sagen, ist das gut? Also es ist gut für den Menschen, keine Frau zu berühren. Aber um Unzucht zu vermeiden, soll jeder seine eigene Frau haben und jede Frau ihren eigenen Mann. Der Mann leiste der Frau, was er ihr schuldig ist. Desgleichen die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern der Mann. Ebenso verfügt der Mann nicht über seinen Leib, sondern die Frau. Entziehe sich nicht eins dem anderen, es sei denn eine Zeit lang, wenn beide es wollen, damit ihr zum Beten Ruhe habt. Es geht also um christliche Ehen. Und dann kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Das sage ich aber als Erlaubnis und nicht als Gebot. Ich wollte zwar lieber alle Menschen wären wie ich, also da war er ja unverheiratet, aber jeder hat seine eigene Gabe von Gott, der eine so, der andere so. Den Ledigen und Witwen sage ich, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich, also unverheiratet. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, sollen sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als sich in Begierde zu verzehren. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, also Jesus, dass die Frau sich nicht von ihrem Mann scheiden soll. Hat sie sich aber geschieden, soll sie ohne Ehe bleiben oder sich mit ihrem Mann versöhnen. Und dass der Mann seine Frau nicht verstoßen soll. Den anderen aber sage ich, nicht der Herr, ich, also er unterscheidet immer sehr, was ist sein Rat, seine Meinung und was ist Gebot des Herrn. Den anderen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und es gefällt ihr, bei ihm zu wohnen, so soll er sich nicht von ihr scheiden. Und wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat und es gefällt ihm, bei ihr zu wohnen, so soll sie sich nicht von ihm scheiden. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau. Und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den gläubigen Mann. Sonst wären eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. Wenn aber der Ungläubige sich scheiden will, so lass ihn sich scheiden. Der Bruder oder die Schwester ist nicht gebunden in solchen Fällen. Zum Frieden hat euch Gott berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst? Oder du, Mann, was weißt du, ob du die Frau retten wirst? Nur soll jeder so leben, wie der Herr es ihm zugemessen, wie Gott einen jeden berufen hat. Und so ordne ich es an in allen Gemeinden. Ist jemand als Beschnittener berufen, der bleibe bei der Beschneidung. Ist jemand als Unbeschnittener berufen, der lasse sich nicht beschneiden. Beschnitten sein ist nichts und unbeschnitten sein ist nichts, sondern Gottes Gebote halten. Jeder bleibe in der Berufung, in der er berufen wurde. Bist du als Knecht berufen, als Sklave steht da sogar, so sorge dich nicht, doch kannst du frei werden, so nutze es umso lieber. Denn wer als Knecht berufen ist in dem Herrn, der ist ein Freigelassener des Herrn. Desgleichen, wer als Freier berufen ist, der ist ein Knecht, ein Sklave des Christus. Ihr seid teuer erkauft. Werdet nicht der Menschen Knechte. Liebe Brüder, ein jeder bleibe vor Gott, worin er berufen ist. Über die Jungfrauen habe ich kein Gebot des Herrn. Also die unverheirateten Jungfrauen. Habe ich kein Gebot des Herrn. Ich sage aber meine Meinung als einer, der durch die Barmherzigkeit des Herrn Vertrauen verdient. So meine ich nun, es sei gut, um der kommenden Not willen, es sei gut für den Menschen, ledig zu sein. Bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht von ihr loszukommen. Bist du nicht gebunden, so suche keine Frau. Wenn du aber doch heiratest, sündigst du nicht. Und wenn eine Jungfrau heiratet, sündigt sie nicht, doch werden solche in äußere Bedrängnis kommen. Ich aber möchte euch gerne schonen. Das sage ich aber, liebe Brüder, die Zeit ist kurz. Zeit ist zusammengedrängt, heißt es wörtlich. Fortan sollen auch die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine, und die weinen, als weinten sie nicht, und die sich freuen, als freuten sie sich nicht, und die kaufen, als behielten sie es nicht,
und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht, denn das Wesen dieser Welt vergeht. Ich möchte aber, dass ihr ohne Sorge seid. Wer ledig ist, der sorgt sich um die Sache des Herrn, wie er dem Herrn gefalle. Wer aber verheiratet ist, der sorgt sich um die Dinge der Welt, wie er der Frau gefalle, und so ist er geteilten Herzens. Und die Frau, die keinen Mann hat, und die Jungfrau sorgen sich um die Sache des Herrn, dass sie heilig seien am Leib und auch am Geist, aber die verheiratete Frau sorgt sich um die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefalle. Das sage ich zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch einen Strick um den Hals zu werfen, sondern damit es recht zugehe und ihr stets und ungehindert dem Herrn dienen könnt. Wenn aber jemand meint, er handle unrecht an seiner Jungfrau, wenn sie erwachsen ist und es kann nicht anders sein, so tue er, was er will, er sündigt nichts, sie sollen heiraten. Wenn einer aber in seinem Herzen fest ist, weil er nicht unter Zwang ist und seinen freien Willen hat und beschließt in seinem Herzen, seine Jungfrau unberührt zu lassen, so tut er gut darin. Also, wer seine Jungfrau heiratet, der handelt gut, wer sie aber nicht heiratet, der handelt besser. Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschläft, ist sie frei zu heiraten, wen sie will, nur dass es in dem Herrn geschehe. Seliger ist sie aber nach meiner Meinung, wenn sie ledig bleibt. Ich meine aber, ich habe auch den Geist Gottes. So, das ist jetzt eine Kiste voll. Ja, Adrenalinspiegel steigt schon im Saal. Sagen, was machen wir damit? Also die Frage ist erstmal ganz verrückt, dass sie kommen und sagen, kein Sex in der Ehe. Wie kann man auf sowas kommen? Da gibt es unterschiedliche Theorien, wenn man sagt, wie das dazu kam. Die einen sagen, die hatten da gab es Leute, vor allen Dingen Frauen, die hatten die Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht und die war so heftig und sagten, der Heilige Geist hat uns erfüllt. Wir haben die Gabe der Prophetie und Sprachengebetes und wir haben die Leitungsaufgabe und also das mit der Ehe, das soll jetzt nicht mehr sein. Sex, das gehört nicht mehr bei uns dazu. Und sie verweigerten sich. Sagen, das muss jetzt sein, wir sind zu höheren Berufen. Und Männer auch. Und dann eine andere Theorie war, in der Zeit, in der Paulus diesen Brief schreibt, im Jahr 54 im Frühjahr, um diese Zeit herrschte im Mittelmeerraum eine große Hungersnot. Insbesondere Griechenland war betroffen. Es war wirklich eine exzellente. Paulus nimmt hier nicht mit, deshalb ist das nur eine Vermutung. Es wird hier nicht ausdrücklich darauf Bezug genommen. Aber es heißt dann, wird später in einem Teil, die Zeit ist kurz, also von der Bedrängnis geredet, die werden äußere Bedrängnisse haben, dass sie schlicht sagten, in diesen schlechten Zeiten zeugt man keine Kinder mehr. Das ist ja ein bekanntes Ding. Ne? Es gibt ja auch heute Leute, die sagen, so wie sich da mit der Welt entwickelt, hat man da eigentlich doch den Mut haben, Kinder in die Welt zu setzen. Was sollen die ausführen? Also da ging die Babykurve ging dramatisch runter, weil die sagten, also ich hatte auch keine Verhütungsmittel und so, das konnte man nicht einfach so steuern. Familienplanung war schwerer, wenn man zusammen war, dann gab es Kinder. Und da sagten die also, wo soll das hinkommen? Wir wissen nicht, wie wir die ernähren sollen. So, da kann man eigentlich nicht mehr verantwortlicherweise Kinder in die Welt setzen. Jedenfalls, es kann aus verschiedenen Gründen das gekommen sein. Es wird gar nicht aufgeklärt. Es geht um die Frage, sollen wir Sex haben? Und wie ist das? Und da sagt der Paulus, dazu gibt es kein Gebot Gottes. Er sagt nur, das ist eine Empfehlung. Man kann in solchen Situationen, er nimmt sich selbst als Beispiel, er hat eine Berufung in seinem Dienst, da hat er gesehen, dass sein Job, sein Dienst, der taucht nicht, um eine Familie auch noch glücklich zu machen. Und deshalb hat er den Zölibat gewählt. Und er sagte, ich wünsche das viele da. Angesichts der Bedrängnisse, und da ist jetzt immer die Frage gewesen, in Vers 28, doch werden solche in äußere Bedrängnis kommen. Ich aber möchte euch gerne schonen und dann die Zeit ist zusammengedrängt. Entweder sagt er,
es kommt die Zeit der Verfolgung. Es kann auch sein, dass in der Gemeinde der Gedanke war, diese Hungersnot, die wir jetzt erleben, das ist doch ein Signal, von dem Jesus geredet hat, in Matthäus 24 in seiner Rede, Zeichen der Ende. Hungersnöte, Erdbeben, Kriege und Kriegsgeschrei, Zeichen des kommenden Endes. Dass sie nicht nur sagten, es ist nur Not hier und wir können sowieso keine Kinder ernähren, sondern sagten, diese Hungersnot ist ein Zeichen, dass der Herr bald kommt und dass es die Bedrängnis gibt und Verfolgung gibt, alles, was Jesus so nüchtern angekündigt hat. Und da sagt er, gut, das, ich möchte euch das eigentlich ersparen. Paulus hatte ja selber eine Menge Geprügel bekommen, viel Widerstand, war im Gefängnis gewesen, war gefoltert worden, geschlagen, gesteinigt worden. Und das ist alles, der hat am eigenen Leibe erlebt, was das bedeutet für sich selber. Aber um wie viel schlimmer ist, wenn man eine Familie hat? Ich meine, ich kriegte schon Anrufe jetzt in dem letzten Jahr, ruft mich ein Pfarrer an und sagt, ist ja gut, was Sie da machen. Oder hat man irgendwo so ein bisschen Protest gemacht und Widerspruch haben gesagt, in der Kirche wird das Wort Gottes gebrochen und missachtet. Da muss man widersprechen. Und da kriege ich einen Anruf von einem Pfarrer, der sagt mir, also ich will Ihnen sagen, ich stehe voll dazu. Wir glauben, dass Sie völlig recht haben. Aber ich kann leider nicht in diesem Netzwerk Mitglied werden. Meine Frau hat gesagt, denk an unsere Kinder. Denk an unsere Kinder. Ja, ein anderer Pfarrer sagt mir, ja, ich möchte das eigentlich auch gern, aber lass uns nicht so deutlich sein. Unsere Kinder möchten vielleicht auch noch Theologie studieren und die kommen auf keine Theologiestudentenliste bei der Landeskirche mehr. Ich betreue im Augenblick einen Vikar, der zu mir kommt, der zweite Examen hat und den die Landeskirche nicht einstellt und nochmal zur Proberunde geschickt hat, weil dessen Pfarrer aus dieser Gemeinde, wo er kam, hat sich schon rebellisch verhalten in der homosexuellen Segnungsfrage und den Bischof öffentlich kritisiert. Jetzt kommt er daher, jetzt fragen sie ihn ab, wie denkst du darüber? Über solche. Und suchen nach irgendwelchen Gründen, sagt natürlich keiner wegen deiner Theologie, aber deine Kommunikationsfähigkeit ist vielleicht nicht so glücklich, da wissen wir noch nicht, ob wir dich freigeben, dass du gewählt werden kannst als Pfarrer. Jetzt kommt er zu mir und sagt, was soll ich denn machen? Soll ich mich jetzt anpassen und so? Der kneift die Arschbacken zusammen und versucht da seinem Vikarsvater irgendwie zu gefallen, damit er ihn nicht noch anschwärzt, dass er vielleicht da wird keiner verfolgt heute. Also das kann man ja nur nicht Verfolgung nennen, ein bisschen Mobbing und so. Aber man kann sich vorstellen, was das heißt, wenn Leute sagen, weißt du, wir wissen, wo du wohnst und wir wissen auch den Schulweg deiner Kinder. Da hört der Spaß auf. Und da denkt sich mancher, was er noch sagen will und was er tun will. Und Paulus weiß das. Das ist bei allen Folterern und Tyrannen aller Couleur in der ganzen Geschichte, war das immer schon so. Die Leute kriegst du am ersten kaputt, indem du sie bei ihrer Familie, bei ihren geliebten Angehörigen packst. Und er sagte, ich möchte euch das gerne ersparen. Ist alles hart genug. So, das sind ganz nüchterne Gründe. Dieses siebte Kapitel ist keine grundsätzliche Darlegung eines biblischen Eheverständnisses. Das muss man immer beim Lesen im Blick haben. Dann würden ganz andere Sachen dazugekommen, im 1. Mose 1 und 2 anfangen und zitieren, was Jesus alles dazu gesagt hat, sondern das ist wirklich eine Antwort hier auf spezielle Fragen, die die Korinther stellten aus ihrer Situation und Paulus arbeitet das ab. So, er sagt also, nimmt das den Verhältnissen entsprechend. Also, er sagt, es ist richtig, es ist Gottes Gebot. Er macht die Ehe nicht schlecht. Manche haben gesagt, ach, das ist ja ein fieses Bild, da ist ja gar kein tolles, positives Bild der Liebe in einer Ehe, sondern so als Notlösung, nicht? Wenn es sein muss, wenn einer sich nie mehr beherrschen kann, soll er lieber heiraten. Das hört sich doch ziemlich negativ an. Nein, das ist überhaupt nicht wahr. Selbst nebenbei kommen hier die Kostbarkeiten vor. Ich will mal, wie ist Ehe und Ehelosigkeit zu verstehen? Das ist am schönsten hier in diesem Kapitel. Schauen Sie mal ran in Vers 7. In Vers 7 sagt er, ich wollte zwar lieber alle Menschen wären wie ich, nicht? Das ist die Empfehlung der Ehelosigkeit, aber jeder hat seine eigene Gabe von Gott, der eine so, der andere so. Hier bei Gabe steht hier das griechische Wort Charisma. Das kennen Sie auch als Fremdwort. Und er sagte, Leben in der Ehe und ehelos leben ist beides ein Charisma, eine Gnadengabe Gottes. Er sagt nicht, also, wer nicht verheiratet ist, halt zu kurz gekommen, das ist also ein Problem, aber eigentlich ist natürlich, nein, sagt er, es ist unterschiedlich. Es ist beides ein Geschenk, und wenn man diese Perspektive, ich meine, als Pfarrer hat man ja in der Seelsorge beide Seiten. Da kommen Eheleute oder Einzelne aus einer Ehe mit dem heißesten Wunsch, wie sie aus der Hölle ihres Gefängnisses, wo sie sich gegenseitig zu Tode quälen, rauskommen. Die haben den Eindruck, dieses Eingesperrtsein in diese Beziehung, das ist das überhaupt das Schlimmste, was es gibt. Und die möchten raus und jetzt auch Christen und sagen dann, noch bestenfalls gibt es eine Rechtfertigung dafür, ich sehe keinen Weg mehr. So, und dann kommen die anderen, die sich sehnen nach einer Partnerschaft und einer Ehe und die sagen, die Hölle ist das, weißt du das, wie das geht, dass man auf der Arbeit allein nach Hause kommt und du hast niemanden, mit dem du dich austauschen kannst. Sie Sehnsucht nach der Gemeinschaft. Und beide Seiten meinen, die Lösung ist, die einen wollen raus aus der Beziehung, die anderen wollen auf jeden Fall rein. Und die Konsequenz ist dann bei den einen auch, wir brechen auf jeden Fall raus aus der Ehe. Da juckt uns überhaupt nicht, was Jesus gesagt hat. Und ich bin x-fach gescheitert bei Christen, man kann jeden Konflikt lösen, wenn beide bereit sind zu reden. Und beide mit Dritten reden und beide bereit sind, an der Veränderung zu arbeiten. Wo aber diese Bereitschaft zur eigenen Veränderung und zur gemeinsamen Veränderung fehlt, weil man das für ein schicksalhaftes Gefühl hält, was da ist oder nicht da ist, was man nicht erzwingen kann, gibt es keine Lösung. Da scheitern auch christliche Ehen und zwar in zunehmender Zahl. Da stehst du dabei und bietest alles an, was es gibt, und die Leute wollen es nicht oder einer will es nicht. Das reicht ja nur, wenn einer es nicht will, dann ist da nichts zu machen, dann geht es eben kaputt. Also die gehen raus und sie wissen, sind die frommsten Leute. Sie wissen genau, es ist gegen das klare Gebot von Jesus. Hier Paulus das auch nochmal klar auch gesagt hat. Und die anderen, die Alleinlebenden, sagen, da muss man doch verstehen, wenn ich jetzt auch mal in eine Ehe einbreche. Dann irgendeinen Kollegen trifft man, der Verständnis hat und wo man eine Beziehung hat und der hat gerade zu Hause, ist nichts los und so. Nicht? Der klagt über seine Frau oder er über sie, über ihren Mann, die überhaupt verständnislos sind. Und dann findet man so einen verständnisvollen Typ. Da wird man doch verstehen dürfen, wenn man doch allein lebt, dass man da auch ein Bedürfnis hat. Und kann eine Liebe Sünde sein. Das ist weit verbreitet. Auch unter Christen. So, und da ist es wichtig zu begreifen, beides ist ein Ehe und Ehelosigkeit ist ein Geschenk Gottes. Und jetzt gibt es noch eine zweite. In Vers 17, schauen Sie das mal, was er da sagt. In Vers 17 sagt er, nur soll jeder so leben, wie der Herr es ihm zugemessen, wie Gott einen jeden berufen hat. Und auch das ist jetzt für Ehe und Ehelosigkeit. Es ist eine Berufung. Und wenn man diese beiden Gesichtspunkte als die wesentlichen, bestimmendsten Gesichtspunkte sieht, dann hört das mit der Abwertung auf. Der gegenseitigen Abwertung, auch dem neidischen Blick, auch dem Verabsolutieren der einen oder anderen Lebensweise. Ich möchte meine, es kommt darauf an, also unter dem Wort von Jesus, trachte zuerst
nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen, was ihr zum Leben braucht. Da geht es um die Frage, was ist das Geschenk, die Gnadengabe meiner Lebensweise und was ist meine Berufung? Das kann sich im Leben auch ändern. Wie drastisch ändert sich das Leben, wenn ein Ehepartner stirbt? Als mein Vater war 63, als er starb, meine Mutter war 5 Jahre jünger als er. Als sie 60 wurde, beim 60. Geburtstag, habe ich sie offiziell ordiniert zur Witwe. Da habe ich erzählt, dass in der ersten Gemeinde im Neuen Testament die Witwen ein Amt hatten in der Gemeinde. Dass das eine erfahrene Frau, die durch die Schmerzen des Sterbens des Mannes gegangen ist und die ihre Witwenstand als eine Berufung Gottes annimmt und ihre Erfahrungen mit ihrem ganzen Leben als eine Gnadengabe, dass sie zu einer Dienerin und Seelsorgerin in der Gemeinde wird. Bei Timotheusbriefen können Sie das lesen, wie dieser Dienst der Witwen wertgeschätzt wird. So, Berufung annehmen. Das bekommt plötzlich unsere Lebenssituation eine ganz neue Perspektive. Das wollte ich aus diesem Zusammenhang noch. Und dann sagt er, klar, Scheidung hat Jesus klipp und klar gesagt. Es bleibt doch dabei. Wir erleben natürlich, dass Ehen scheitern. Auch christliche Ehen scheitern. Und wenn das dann so ist, dass sie nichts sagen lassen, du kannst ja keinen zwingen, dann weiß ich auch keinen Weg mehr. Nur einen Weg gibt es nicht, zum Schluss zu sagen, unsere Scheidung war richtig vor Gott. Es gibt ein zerstörerisches Miteinander, werden Männer gewalttätig, und wer weiß was, und der Alkoholismus macht ein Übriges, es gibt schreckliche Lebensläufe, wo man wirklich nicht dazu raten kann, dass man weiter zusammenbleibt. Ist gescheitert, zerrüttet und kaputt. Aber es ist nie, dass man sagt, das ist jetzt gut so. Wenn ein Scheitern da ist, ist immer ein Schuldigwerden, ein Zerbrechen. Und hier sagt er, und wer geschieden ist und sollte nicht mehr heiraten, heißt es da. Okay, das ist heute eine ganz umstrittene Frage. In der katholischen Kirche ist das bisher so, dass Wiederverheiratete nicht kirchlich getraut werden. In der evangelischen Kirche halten wir das inzwischen anders. Ich habe aber nur den Verdacht, ich kann es nachvollziehen, wenn Menschen, deren erste Ehe gescheitert sind, wirklich auch zu ihrer Schuld stehen und Vergebung haben. Ich würde keine Wiederverheiratung vor Gott im Gottesdienst bestätigen, wo die Leute mit dem Eindruck kommen, ist ja okay, war richtig, was wir gemacht haben. Ich sehe keine Sünde. Aber wo Menschen Schuld bekennen und sagen, wir scheitern, ja, wir sind schuldig geworden, wir bedauern, dass das, wo auch immer die Ursachen sind, wenn man scheitert, es gibt kaum je ein solche Scheitern, wo nur eine Seite schuld ist, obwohl es manchmal unterschiedlich stark verteilt sein kann, das ist wohl wahr. Aber wenn man näher hinguckt, haben da immer beide ihr Anteil dran. Wenn Schuld bekannt wird vor Gott und Vergebung empfangen wird, dann kann es auch einen Neuanfang geben, glaube ich. Das ist möglich. Aber was nicht geht, ist hier zu sagen, das ist okay und das ist gut und das ist normal und das machen alle und deshalb machen wir das so. Und da muss man natürlich schon sagen, ob das mit unserer Seelsorge in der Kirche entsprechend läuft, wo wir sagen, Schwamm drüber, da reden wir nicht mehr drüber, kümmert sich ja sowieso keiner drum. Dann soll man sich nicht wundern. Ich habe vielen, deren Ehen gescheitert sind, wo ich dann spürte, dass sie ein Verlangen haben, jetzt neue, als nächstes, als Lösung ihrer Probleme, neue Partner zu finden. Wenn nicht gar die neue Partnerbeziehung schon die geheime Ursache für das Scheitern der Ehe war, was ja häufig auch der Fall war. Aber wenn es das nicht war, dann spürt man bei vielen eine ganz schnelle Sucht, die Not, die daraus erwachsen ist, den Schmerz zu überwinden, dadurch, dass man in eine neue Beziehung reingeht. Das sage ich Ihnen, das ist überhaupt nicht hilfreich. Überhaupt nicht hilfreich. Wenn schon, dann muss das mal wirklich auch eine Distanz haben und eine lange Zeit, wo ich vor Gott und vor Menschen aufarbeite und klar kriege, was ist da eigentlich gewesen und ich Vergebung bekomme und dann sage, Herr, was ist jetzt meine Berufung? Was ist meine Berufung? Und was schenkst du mir jetzt noch einmal? Ist das jetzt eine Phase, dass du mich freigestellt hast zu einem besonderen Dienst? Denn Paulus schreibt das ja hier auch, dass das ist doch klar. Also ich wollte ursprünglich nicht heiraten, nachdem ich eine Berufung hatte. Ich wollte nie Pfarrer werden. Und ich hatte als 16-Jähriger, ich bin 14 Christ geworden und ich wollte nie Pfarrer werden. Ich will Ihnen die Geschichte nicht erzählen, warum ich eine Abneigung gegen die Kirche hatte, obwohl ich mich, und gegen die Pfarrer insbesondere, die hatten mich mit Langeweile gequält bis zum geht nicht mehr als Konfirmand und geohrfeicht. Ich hatte eine tiefe Verachtung gegenüber Pfarrern. Aber ich wollte nie Pfarrer werden. Und dann hatte ich eine Erfahrung, eine Berufung, wo ich 100% wusste, er will mich im hauptamtlichen Dienst haben. Ich will Ihnen das nicht erzählen, kann das auch gar nicht begründen. Ich wusste, dass es so war. Und dann, warum wollte ich das jetzt erzählen? Ach so. Und dann war mir klar, wenn ich diesen Dienst mache, dann will ich dann arbeiten, wenn die Leute erreichen. Also will ich dann arbeiten, wenn die Leute frei haben. Das ist abends und an den Wochenenden und sonntags. Also dann bin ich nicht zu Hause, weil ich dann bei den Leuten bin. Also ich kann keine Familie haben, die erwartet, dass ich abends pünktlich zu Hause bin, die Kinder ins Bett bringe und samstags und sonntags mit der Familie spazieren gehe. Weil dann ist meine Dienstzeit. Denn wenn die anderen auf der Arbeit sind, kann ich die nicht erreichen. Also habe ich gesagt, der Paulus hat recht, ich werde manchmal. Und das ist okay. Das war mir völlig klar. Dann war ich an der Universität und dann in der Studentenmission und dann habe ich eine Gruppe geleitet und dann war im Team, war ein Mädchen und ich war total verloren. Und dann dachte ich, jetzt gehst du den Weg allen Fleisches. Und dann habe ich ein halbes Jahr gekämpft und so und habe nichts verraten. Und dann, bei ihr war es ganz ähnlich, aber wir haben ein halbes Jahr keinen Ton gesagt darüber. Und schließlich habe ich, als ich merkte, ich kann da nicht anders, habe ich mich gerettet und habe Folgendes gesagt. Habe ihr gesagt, bevor wir überhaupt zu erkennen gaben, dass wir Zuneigung füreinander haben könnten, euch zu ihr, habe ich gesagt, sag mal, könntest du dir vorstellen, mit einem Mann zusammenzuleben, der abends selten und sonntags nie zu Hause ist? Und sie ahnte, worum es ging und hat ja gesagt. Wir feiern in anderthalb Wochen unsere goldene Hochzeit. Und wir haben oft uns gesagt, gut, dass wir diese Frage vor dem ersten Kuss geklärt hatten. Es ist so gekommen. Ich war Jugendpfarrer, ich war 50 Sonntage von morgens bis abends im Jugendhaus. Und außer am ersten Weihnachtstag, da war ich nachmittags zu Hause. Aber am zweiten Weihnachtstag war das Jugendhaus schon offen. 17 Jahre lang, als unsere Kinder klein waren. Und als ich ein Generalsekretär in CVM war, dachte ich, jetzt wird es besser, da wurde es noch schlimmer. Dass wir glücklich miteinander sind und wir bestätigen uns das. Ist also, wir staunen Gott über Gottes Gnade. Es ginge nur, weil ich hätte meinen Dienst kaum tun können ohne meine Frau. Ich bin dankbar, dass ich nicht Mönch bleiben musste. Ich glaube, ich hätte das nicht geschafft. Ich hätte das nicht bewältigt. Aber ich konnte meinen Dienst nur mit dieser Frau tun, die eine großartige Frau ist und die Berufung angenommen hat mit mir zusammen. Und wir konnten das miteinander tragen. Ich kann hier eine Woche sein, obwohl ich sie liebe und wir schmachten nacheinander. Und je länger, je mehr die Zeit miteinander also brauchen und schwer voneinander lassen können. Aber ich könnte nicht hier sein, wenn ich zu Hause eine knurrende Frau sitzen hätte, anstatt eine betende. Und deshalb ist das schon wichtig, zu entscheiden, was ist meine Berufung. Ich sage ja nicht, dass andere so leben müssen wie ich oder dass sie diese Sicht haben müssen. Nur auf die Ehe und Alleinleben fragen, Herr, was ist dein Geschenk und was ist der eine so, der andere so, sagt Paulus. Das ist nicht allen gleich. Und was ist meine Berufung? Nur wer diese Fragen danach gar nicht stellt, der wird notwendigerweise im Stumpfsinn der Routine entweder verkommen oder verbittern, weil er denkt, ich bin zu kurz gekommen. Das ist doch schade, das muss doch nicht sein. Was für eine Perspektive.
Und dann will ich noch eins, er ist dann auch nüchtern und sagt, pass mal auf, wenn ihr zum Glauben kommt und euer Ehepartner nicht, das ist okay, bleibt zusammen. Der andere ist geheiligt, die Kinder sind keine Heiden, die da kommen. Im Bauch entsteht einer, der ist mit in der Jesus-Beziehung heilig. Das heißt nicht, dass er gerettet ist automatisch. Auch der Nicht-Christ ist nicht gerettet dadurch, dass er ist geheiligt. Du wirst nicht angesteckt von dessen Gottlosigkeit. Keine Angst, du gehörst zu Jesus. Trennt euch nicht. Wenn der weg will, kannst du ihn nicht halten, aber sonst bleibt zusammen. Lebt die Ehe. Und eins sagt er, du weißt nicht, ob du ihn rettest. Die Ehe ist kein Missionsfeld. Denn das ist immer das Grundproblem jeder Ehe, dass man den Menschen nicht liebt, wie er ist, sondern einen, wie man ihn sich erziehen will. Daran scheitern die meisten Ehen. Dass man sich verliebt, und wenn man verliebt ist, dann sieht man ja nur die Schokoladenseite und das andere, ach, das sagen einem die anderen, nein, nein, das ist nicht so schnell. Im Grunde sagt man, das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Und zum Schluss geht der Hass los, weil er immer oben auf die Zahnpastatube drückt, anstatt von unten. Aber heute gibt es ja da auch spezielle Plastikduben, wo das kein Problem mehr ist. Und den Wasserhahn laufen lässt, zu viel, wo das doch so teuer ist. Umgekehrt, entweder ist er der Sparfuchs und sie Verschwenderin, die geht shoppen, oder sie ist der Geizkragen und der gönnt sich, wer weiß was alle. Das heißt, wenn eine Ehe ein Prozess ist, wo jeder den anderen dahin erziehen will, wie er ihn als liebenswert haben will, daran wird jede Ehe zerstört. Liebe heißt, ich lebe dich so, wie du bist. Und deshalb ist Ehe kein Missionsfeld. Und das Wunder passiert und man kann darum beten. Wenn ein Ehepartner zum Glauben kommt, verheiratet mit dem anderen, hat das oft erlebt, dann ist natürlich die große Sehnsucht, dass auch der andere das. Aber das ist ein heikles Problem. Das ist eine Sache fürs Gebet und das stille Lebenszeugnis. Je mehr man redet, so mehr man versaut. Also ewig und drei Tage von einer frommen Frau bequasselt werden, dass man sich endlich bekehrt, das treibt jeden Mann in die Hölle. Umgekehrt auch. Das ist ganz schwierig. Also, und da ist der Paulus ganz nüchtern. Und dann will ich noch eins Ihnen sagen, es ist hier in der Antike total revolutionär gewesen. Schauen Sie noch mal in Vers 4. Vers 3 heißt es, der Mann leiste der Frau, was er ihr schuldig ist. Es geht hier um Sex in der Ehe. Und da ist nicht so, der Mann fällt da drüber her, solange die Frau Sex-Appeal hat. Und das ist ja in den meisten Ehen, ist ja nach absolut kurzer Zeit überhaupt nichts mehr los. Bin ich ganz enttäuscht, immer erschrocken, wie wenig da los ist. Sexuell meine ich und erotisch. Der Mann leistet der Frau, was er ihr schuldig ist. Das ist die Haltung eines Mannes in sexuellen Dingen. Was braucht meine Frau? Das ist das Geheimnis gelingender Sexualität. Desgleichen die Frau dem Mann. Also Sex als Ausdruck der Liebe, Sexualität ist unwillkürlich auch der Wunsch, das eigene Verlangen zu befriedigen. Aber wenn Sex in Liebe eingehüllt wird, dann wird's umgepolt, dass man sexuell und erotisch fragt, was braucht der andere? Was gefällt ihm? Was tut ihm gut? Was ist angemessen? Und auch Sexualität in einer Ehe gelingt nur dann, und sie gelingt lebenslang in einer Ehe, wenn dies gefragt wird, was braucht der andere? Und jetzt müssen Sie mal den nächsten Satz lesen. Das war total fremd damals. Die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern der Mann. Ja, das glaubten die alle damals auch. Ne? Aber der nächste Satz, ebenso verfügt der Mann nicht über seinen Leib, sondern die Frau. Verfügt über den Leib des Mannes. Das heißt, sie bestimmt. Und dieses Wechselspiel, das war total fremd. Es gibt überhaupt gar kein Beispiel in der Antike, wo dieses sexuelle Recht von Frauen überhaupt benannt wird, außer hier in der Bibel. Und ich weiß nicht, ob Sie überhaupt schon, nehmen wir an, den Kreis von gestandenen Christen, die Bibel nicht zum ersten Mal heute lesen, ob Sie das gewusst haben. Weil Sex ist ja kein Thema, es macht mal unser Leben aus, aber man redet nicht drüber. Wollen wir nicht drüber reden, weil wir die Bibel nicht lesen, in dem, wo sie Klartext rede? Ist in christlichen Ehen Tabula Rasa, die Wüste Gobi oder wer weiß was? Aber nichts los. Dabei ist das so kostbar. Es ist so kostbar. Also, so, mehr wollte ich jetzt hier nicht rausgreifen. Jetzt lesen wir Kapitel 8. Kapitel 8. Und wir haben Kapitel 8 und 9 jetzt ein Thema, da kommen wir heute nicht mit zu Ende, denn in Kapitel 10 geht's weiter mit dem, jetzt kommt ein ganz neues Thema. Was aber das Götzenopfer angeht, nicht? Das nächste Problem, das genannt wird. So wissen wir, dass wir alle Erkenntnis haben. Also Götzenopfer, in Griechenland, in Korinth gab es zig Tempel mit vielen Priestern für viele Gottheiten und da wurden Opfer dargebracht und diese Opfer wurden nicht einfach verstockt dort, sondern in der Regel, wenn eine Familie dort ein Opfer darbrachte, zum Beispiel weil ein Kind geboren war oder weil zum Beispiel in Korinth war das besonders so, da gab es ein Heiligtum vom Asklepion, dem Heilungsgott, da hat man ausgegraben, da gab es einen Speiseraum. Da konnte man mit einer großen Gesellschaft ein Festmahl halten und das Opfertier, das dort geopfert wurde, wurde dann nachher in einer speziellen Küche dort als Festmahl zubereitet und man aß dann diese Festmähler, mit dem gab es dort. Und dieses dort geopferte Fleisch, wenn es dort nicht gleich verzehrt wurde bei solchen Festmählern, wurde in der angeschlossenen Metzgerei verkauft. Und da es so wahnsinnig viele Tempel gab und da Hunderte und Tausende von Opfern gebracht werden, war das allermeiste Fleisch, was in Korinth verkauft war, war im Zusammenhang mit solchen Göttertempeln und den Opfern geschlachtet worden und dargebracht worden, wurde entsprechend verkauft. Das wusste man. Götzenopferfleisch. Jetzt war die Frage, kann man das essen? Kann man da hingehen? Und jetzt das Besondere war, eigentlich nur die reichen Leute konnten damals Fleisch essen. Wir wissen aus der Literatur der damaligen Zeit, dass die ärmeren Leute nie Fleisch aßen. Sie aßen eigentlich nur, konnten sie nicht bezahlen. Sie aßen eigentlich nur Fleisch, wenn es solche Feste gab, wo in der Öffentlichkeit oder von reichen Leuten eine öffentliche Fleischspende gemacht wurde. Das war sozusagen dann die Tafel. Da ging man dann hin und da kriegte man auch ein Stück Fleisch. Das heißt, das Problem, Fleisch zu essen und die Frage, ist da kann man das essen, weil es Götzenopferfleisch war, war überhaupt nur das Problem der oberen Schicht in der Gemeinde der Reichen. Und da lag schon ein ziemliches Problem drin und das muss man im Kopf haben, wenn man das Ganze jetzt liest. Wir lesen also jetzt diese Frage. Paulus fängt sehr vorsichtig an. In Kapitel 10 und 11 wird er dann sagen, flieht den Götzendienst. Wir können nicht am Tisch des Herrn sitzen, bei das Mahl des Herrn feiern, und zugleich am Tisch der Götzen. Das heißt, es ist völlig klar, dass Paulus sagt, da gibt es nichts, da haben wir nichts zu suchen. Aber jetzt kommen die Leute aus Korinth und sagen, ja, kann man das wirklich so sagen? Und vor allen Dingen die gehobene Schicht. Weil, wenn man da eingeladen wurde, als Geschäftsmann von einer anderen nichtchristlichen Familie, weil da ein Kind geboren war. Oder die Frau war geheilt worden und jetzt war ein Dankfest beim Asklepion. Und jetzt wurde man von dem Geschäftskollegen eingeladen. Wenn man da absagte, das war eine heikle Geschichte. Dann war man ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Das heißt, es ging hier nicht darum, sind wir Vegetarier oder Veganer oder Fleischfresser, was schmeckt uns besser, sondern es konnten nur die Reichen, die Oberschicht in der Gemeinde überhaupt, nur die wurden dort eingeladen, nur die konnten auch sonst nur Fleisch essen. Und Auch die waren in der Zwangssituation, dass sie aus geschäftlichen Gründen, aus gesellschaftlichen Gründen in Zwängen steckten, wenn sie Nein sagten, da nicht wahr, kamen sie furchtbar in die Bredouille. Kann man doch schnell verstehen. Und deshalb sagten die jetzt in der Gemeinde, also das wird man doch anders sehen können. Bibelausleger sagen, natürlich hat der Paulus dieses Problem. Als er anderthalb Jahre in Korinth war, mit den Christen, denen sich bekehrt haben, besprochen. Denn das war ein Grundproblem bei den zig Tempeln, die es da gab. Das war immer ein Problem. Aber offensichtlich nach der Abreise des Paulus, wir sind hier 3 Jahre später, er ist in Ephesus, hatten etliche in der Gemeinde, entweder hatte sich die Situation verschärft, oder die Situation der Einzelnen, jedenfalls die Frage war stärker geworden und manche hatten gedacht, also so schroff können wir das nicht sehen, das können wir uns halt nicht leisten. Und wenn man merkt, man ist in solchen Zwängen, dann entwickelt man auch Rechtfertigungen dafür und theologische Gründe. Und sie sagt, ach, es gibt doch im Grunde gar keine Götter. Und das ist doch alles, es gibt doch nur einen Gott, also kannst du doch essen, was du willst, ist doch gar nicht so schlimm. Ist doch halt nur Fleisch, Kotelett ist Kotelett. Und so denken wir uns den Götze, den Asklepion weg. Und wenn die anderen das jetzt als Opfergabe sehen, müssen wir ja nicht tun, uns schmeckt das. So. Und außerdem müssen wir, selbst wenn wir nicht wollen. Das war ziemlich, und deshalb kommt die Frage an Paulus, der sie fragt, also, wieso wissen wir, dass wir alle die Erkenntnis haben? Ja, was für eine Erkenntnis. Und dann sagt er erstmal vorsichtig, die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Das Wissen, das bläst den Kopf auf, Wasserkopf an Wissen. Ganz schnell und es platzt auch ganz schnell. Liebe baut langsam auf und das ist stabil. Passt auf. Was ist Erkenntnis? Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Das heißt, Gottes Erkenntnis ist eine Beziehung. Gott lieben, eigentlich kann ich nur einen Menschen erkennen, heißt es da, sexuelle Beziehung heißt, Adam erkannte Eva. Wo eine persönliche Beziehung ist, wo eine Liebesbeziehung ist, erkennt man sich. Gott erkennen heißt, er liebt uns, er erkennt uns. Und Gott erkennen heißt, ich liebe ihn. Es ist nicht nur ein Gefühl, sondern ich gebe mein Leben ihm hin. Ich höre auf sein Wort, was er sagt, ist mir kostbar, ich will es tun. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Was nun das Essen von Götzenopferfleisch angeht, so wissen wir, dass es keinen Götzen gibt in der Welt und keinen Gott als den einen. Das sagten die auch in Korinth. Und obwohl es solche gibt, die Götter genannt werden, es sei im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Aber nicht jeder hat die Erkenntnis. Denn einige, weil sie bisher an die Götzen gewöhnt waren, essen es als Götzenopfer. Dadurch wird ihr Gewissen, weil es schwach ist, befleckt. Aber Speise wird uns nicht vor Gottes Gericht bringen. Essen wir nicht, so werden wir darum nicht weniger gelten. Essen wir, so werden wir darum nicht besser sein. Seht aber zu, dass diese eure Freiheit, also zu essen, für die Schwachen nicht zum Anstoß wird. Denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird dann nicht sein Gewissen, da er noch schwach ist, verleitet, das Götzenopfer zu essen? Und so wird durch deine Erkenntnis der Schwache zugrunde gehen. Der Bruder, für den doch Christus gestorben ist. Wenn ihr aber so sündigt an den Brüdern und verletzt ihr schwaches Gewissen, so sündigt ihr an Christus. Darum, wenn Speise meinen Bruder zu Fall bringt, will ich nie mehr Fleisch essen, damit ich meinen Bruder nicht zu Fall bringe. Was macht Paulus da? Ich sage noch einmal, wir können heute nicht den ganzen Zusammenhang von Kapitel 10 und 11 noch lesen. Paulus wird dann sagen, Teilnahme an Götzenopfern ist Götzendienst und unvereinbar mit jemandem, der das Abendmahl feiert. Man kann nicht am Tisch Christi sitzen und am Tisch der Dämonen. Da sagt er, ja, es gibt keinen Gott, keinen anderen Gott, es gibt nur einen Gott. Aber die anderen sind keine Götter, das heißt nicht in dem Sinne, da gibt es nichts, sondern sind Dämonen. Sie sind nicht gleichrangig. Sie sind Mächte der Finsternis. Und wer ihnen dient, betet die Dämonen an. Deshalb gibt es da über bei Paulus, das ist hier nicht Götzenopferfleisch und Teilnehmer an diesen Mahlzeiten, ist für Paulus nicht ein sogenanntes, kannst du so oder so sehen, Adiaphora nennt man die in der Theologie, also Sachen, die so nicht, sonst bei Essigsalat oder Essigfleisch, sonst, das kannst du so und so sehen, das hat mit Sünde nichts zu tun. Aber hier geht's wirklich ums Eingemachte. Also er will die klare Trennung. Wo ist das Problem? Es geht in der Gemeinde in Korinth um Rückfall. Es war eigentlich völlig klar. Bekehrung heißt Bekehrung von den Götzen zum lebendigen Gott in Jesus Christus. Das war klar. Nun gab es aber diese Zwänge, diese Einladungen, denen man überhaupt aus geschäftlichen und privaten Gründen nicht entgehen konnte. Und jetzt versuchten sie Rechtfertigung dazu. Na gut, und das waren die Starken, die Reichen, die eingeladen wurden. Die Armen, die sowieso nicht eingeladen wurden, für die war das ja eigentlich kein Problem. Und so, die guckten sich das an und sagten, naja, wenn die das können, dann können wir doch auch, wenn es schon mal irgendwo eine Fete gibt und Freifleisch verteilt wird, dann können wir das doch auch. Es schmeckt uns auch. Das heißt, wenn ihr Rechtfertigung sucht, ihr Starken, die ihr meint, ihr müsstet das so tun und es gäbe Rechtfertigung dafür und ihr wüsstet ja, warum das euch gar nicht schadet und vereinbar ist mit der Jesus-Nachfolge, dann werden die anderen, deren Gewissen wird durch euer Vorbild kaputt gemacht. Und sie werden Götzendienst praktizieren und ihr werdet sie zugrunde richten. Die Brüder in Christus zugrunde richten. Mit eurer Rücksichtslosigkeit werdet ihr das tun. Und sagt Paulus, wenn es darum ging, dann würde ich überhaupt nie mehr Fleisch essen. Wenn durch mein Verhalten so Menschen, die verführbar sind, die nicht die Entscheidungs-, wie auch immer, so von Christus getrennt werden. Nun fragen wir uns bei dieser ganzen Geschichte, was hat das mit uns zu tun? Zunächst einmal will ich sagen, der Vers 6 ist einer der kostbarsten Verse des ganzen Neuen Testamentes. Zu meinem Bedauern kennen viele Christen ihn nicht gründlich. Wer ist Gott? Das ist die Frage, das muss man heute sehen in der Frage des interreligiösen Dialogs, wo wir streiten, beten wir zum selben Gott, wie ist das mit den Muslimen, wie ist das mit anderen Religionen und so. Da muss man diesen Vers kennen. Da sind keine anderen Götter. Da redet Paulus in Kapitel 10 drüber, es sind Dämonen. Es sind Dämonen. So haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm. Der Gott offenbart sich als der Vater, der Schöpfer aller Dinge, der zugleich das Ziel aller Dinge ist. Und einen Herrn, nämlich Jesus Messias, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Das heißt, Herr ist für den Juden Adonai. Adonai heißt auf Hebräisch. Jeder Jude, weil der Name Gottes, Yahweh, in der Bibel steht, spricht ihn nicht aus, sondern sagt Adonai, Herr. Es ist nur ein Herr, heißt in diesem Bekenntnis, Jesus, der Messias, Jesus, ist Adonai. Daran scheidet sich die jüdische Gemeinde. Die einen sagen, Gott Im Messias, Jesus, ist der Mensch geworden und beten ihn an. Jesus, der Messias, Adonai, der Herr, Gott. Oder sie sagen, das ist Gotteslästerung. Da gibt es nur Extreme. Und deshalb spaltet sich die jüdische Gemeinde daran. Und das ist das Grundbekenntnis. Manche Ausleger haben gesagt, von der Sprache könnte man erkennen, dass dieser Satz schon ein altes Bekenntnis sei, das Paulus schon zitiere. Ob das so ist, weiß man, ist auch nicht so wichtig. Ob er es selber formuliert hat oder ob es schon in der Christenheit ein Stammbekenntnis war, seit Jahren her. Aber genau das ist der Punkt, an dem sich alles geschieden hat. Ein Gott, der Vater, er ist der Schöpfer. Jesus wird ja als der Schöpfer angerufen. Durch ihn sind alle Dinge und wir durch ihn. Er ist im Vater, sind nicht zwei Götter, sondern hier Leute, die sagen Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Geist. Hier ist die Einheit Gottes, ein Gott, aber der Herr, Gott, der Herr in Jesus Christus. Das ist eins, was man hier lernen muss. Und dann frage ich jetzt, wo kann man denn mit diesem Götzenfestmahlzeit überhaupt heute etwas Gemeinsames finden? Ich will Ihnen ein Beispiel sagen, wo es heute in der Welt aktuell ist. Das ist sehr aktuell. Ich weiß nicht, ob Sie sowas verfolgen. Ich verfolge ziemlich regelmäßig Teile der Berichte über verfolgte Christen in der Welt und kenne auch Indien. Und was man in Indien gibt, offiziell Religionsfreiheit, aber es werden permanent in Indien Christen getötet. Und zwar, ja, da gibt es zwar eine radikale nationalistische Hindu-Partei, die ziemlich aggressiv ist, aber das ist noch nicht mal das Problem. Das Problem ist in den Hunderten und Tausenden von Dörfern. Ich hatte in Andhra Pradesh, Chilakaluripet heißt das die Stadt, eine Millionenstadt in Andhra Pradesh, das Vorrecht, zu einer Gruppe von etwa 500 Evangelisten und Bibelfrauen zwei, drei Tage zu reden und Bibelauslegungen zu machen. Diese habe ich verehrt. Das sind die sogenannten Barfuß-Evangelisten. Die gehen in die Dörfer, in denen ich keine einzige Woche überleben würde. Schon von dem Essen und Trinken und Wasser und hygienischen Bedingungen. Da evangelisieren die. Und dann passiert Folgendes. Vor wenigen Wochen war der Bericht über eine Familie, einen Mann, den sie umgebracht haben. Diese Dorfgemeinschaft, das sind in der Regel keine Hindus, die haben irgendwelche animistischen Gottheiten, so. Und die ganze Dorfgemeinschaft verehrt eine Gottheit. Und dann werden regelmäßig zu bestimmten Zeiten werden dieser Gottheit Feste gefeiert. Und das ganze Dorf ist beteiligt. Man bringt also das Essen dazu mit, man macht mit, man macht das, man gibt dazu, man feiert mit. Das ist ein Ausdruck der Gemeinschaft. Wir verehren diese Gottheit und die trägt unsere Gemeinschaft. Jetzt sind Familien zum Glauben an Jesus gekommen. Jetzt kommt es zu einem solchen Fest und die Gaben werden eingefordert und die Familie, das Ehepaar sagt, nein, wir nicht. Wir beten Jesus an und nicht mehr die Götzen. Dann heißt es, dann gehört er nicht mehr zu uns. Von dem, das Ehepaar, den haben sie geprügelt und gefoltert und dann haben sie den Mann in einen großen Teich gestellt. Der stand tagelang im kalten Wasser, in diesem Wasser und zitterte. Und als sie ihn dann schließlich rausholten, ist er dann gestorben, weil er total unterkühlt war. Die Frau mit ihren Kindern wurde vertrieben. Das ist nicht nur ein Beispiel. Den Familien wurden die Häuser abgebrannt. Es sind ganze Dorfteile, die sich zu Christus bekehrt haben. Das ist große Offenheit fürs Evangelium. Aber sie leben in diesen Dorfverbänden und diese Dorfverbände werden durch diese Götzenmahlzeiten zusammengehalten. Und wer sich nicht beteiligt, der wird vertrieben oder getötet. Und es passiert hundertfach und tausendfach heute. Nun, fragen wir, gibt es denn so etwas bei uns? Kann man das, wir haben das, kann man da überhaupt einen Vergleich ziehen? Nun gut, ich kenne zwei Beispiele, nicht ganz so, so geht es nicht. Aber zum Beispiel, ähnliche Situation ist, ein Mensch, der alkoholkrank war und befreit wird und durch Jesus Freiheit bekommt, der ist geheilt und ein trockener Alkoholiker. Er bleibt sein Leben lang ein Alkoholiker. Das heißt, wenn der ein Bier trinkt, manchmal reicht eine alkoholgefüllte Praline, wird er rückfällig, ist alles voll für die Katz. Aber es ist ja immer so, denn im Betrieb sagen sie, jetzt 3 Jahre ist er jetzt trocken, kannst du mal ein Bierchen mit uns trinken und so, wird er nicht schaden. So, deshalb ist natürlich, haben wir beim Blauen Kreuz und Leute, die mit alkoholkranken Menschen arbeiten, sagen, hier gibt es kein Schwarz, keine Grautöne. Hier gibt es nur ein radikales um der Menschenwille. Geht es nicht um die Frage, darf ein Christ Wein trinken oder Bier trinken? Nein, wer alkoholkranken Menschen helfen will und ihnen dienen will, trinkt keinen Alkohol. Punkt. Anders geht es nicht. Denn wenn die verführt werden, einzutrinken, die brauchen eine Stütze, trocken zu sein, fröhliche, trockene Alkoholiker zu sein. Denn Alkoholismus ist eine Pest im Lande und er lebt von der großen Lüge. Es ist eine große Lebenslüge. Suchtkranke, das gilt nicht nur für Alkoholiker, Medikamentenkranke, gilt für alle Suchtkranken, belügen sich und andere bis zum Extrem. Natürlich nehmen sie nur ein bisschen. Und deshalb ist ihnen nur zu helfen, wenn Menschen ihnen zur Seite stehen, die sagen, ich werde nichts, keinen Tropfen mehr trinken. Oder ein Beispiel, ich habe viel Jugendarbeit gemacht und alle Stile, Musikstile gehabt. Dann habe ich bei so Konzerten, auch bei Pro Christ und so, sind Gruppen aufgetreten, die haben Rockmusik gemacht. Das waren die Leute, die das nicht kannten, haben dann, weil es ihnen nicht gefiel, gemeckert. Das habe ich nicht ernst genommen. Aber die eine Kritik habe ich ernst genommen von Drogenleuten. Die sagen, eure Botschaft war gut, aber eure Musik war schrecklich. War für mich furchtbar. Nicht nur, weil sie mir nicht gefiel, nein, sie gefiel mir gut. Es war ja die Musik, die die Atmosphäre geprägt hat, in der ich Drogen genommen habe. Und immer, wenn diese Musik ist, kommt die Versuchung wieder, dass ich Drogen nehme. Und ihr versteht das gar nicht. Wir Christen sind ja naiv und meinen, wir wollen die abholen. Für viele stimmt das ja auch, denen gefällt die Musik, bauen wir eine Brücke. Aber es gibt Drogenleute, für die ist dieser Stil absolut gefährlich. Die sagen, ich kann das nicht vertragen. Verstehe? Ich werde da nicht mehr kommen. Ich kann das nicht vertragen. Weil das ist, erzeugt mir einen neuen Suchtdruck in mir. So, das ist es, aber das ist natürlich nicht mit den Götzenopfermahlzeiten von Ihnen. Ich habe überlegt, eigentlich gibt es denn Götzendienst bei uns? Na, es gibt eigentlich nur einen. Es gibt mehrere. Es gibt natürlich den ganzen Okkultismus, Astrologie und Aberglauben. Und es gibt die Geldgier, die Anbetung des Götzen Mammon. Das ist der große Gott. Und diese Mahlzeiten werden gefeiert. Also ein Mann kommt zu mir, Christ, ein toller Christ, der hat ein Speditionsunternehmen. Und ich bin richtig erschrocken, als er mir sagte, ich werde versuchen, mein Geschäft zu verkaufen. Ich kann es nicht mehr ehrlich führen. An die Aufträge von den großen Firmen für die Transporte, die ich durchführen muss, von denen ich lebe, wird von mir permanent Betrug erwartet, dass ich die Daten ändere, damit die Konventionalstrafe, die sie zahlen müssten, weil sie die Lieferfristen, die Produktionsfristen nicht eingehalten, haben sie nicht geschafft. Und ich muss das jetzt auf meine Kappe nehmen. Ich muss die Termine fälschen und entsprechend verschieben und sagen, die Gründe liefern, warum das Ding zu spät kommt. Wenn ich dazu nicht bereit bin, kriege ich nicht den Auftrag. Da habe ich mich umgehört und habe bei anderen gefragt und gesagt, ja, ist normal. Ist normal. Dann sage ich, stehe vor der Frage, der hatte Familie, und Kinder. Und ich stand vor der Frage, was soll ich machen? Gucken, werde ich was anderes machen? Will ich ehrlich werden? Will ich Jesus nachfolgen? Oder will ich sagen, in unserer Branche läuft das eben alles so? Oder vor 14 Tagen Ein positives Beispiel hatte ich Wochenende in Würzburg und traf einen alten Freund, einen Kaufmann dort. Die haben in dem Zentrum von Kaufmann ein Herrenmodengeschäft. Und ich sage, gibt es euch noch? Er sagte, ich wundere mich auch, dass es uns gibt. Wir gehören zu keiner Kette, aber wir schreiben schwarze Zahlen, es gibt uns. Und du wirst lachen, wir haben sonntags immer zu. Wir sind eines der wenigen Geschäfte im ganzen, total im Zentrum, Domplatz in Würzburg in der Innenstadt. Und die anderen machen alle auf und so. Die Deutschen shoppen ist ja die Religion Nummer eins. Ne? Und natürlich muss man aufmachen. Dann sagt er, wir sagen unseren Leuten und den Kunden, sonntags ist bei uns zu. Und warum? Da gehen wir in Gottesdienst. Oder eine Frau von der Insel Sylt traf ich vor einigen Wochen auf der Tagung. Die arbeitet als Verkäuferin in einer Edelboutique mit teuren Schuhen in Sylt, da wo die Schönen und Reichen einkaufen. Und als sie die Stelle anfing, hat sie gesagt, ja, der suchte jemanden. Da hat sie gesagt, aber sonntags werde ich nicht arbeiten. Sonntags gehe ich in den Gottesdienst. Da hat er gezuckt. Der hat nämlich sonntags immer auf. Und wenn der nicht in solcher Not gewesen wäre, weil er überhaupt niemanden gefunden hätte, hätte er die nicht genommen. Aber die hat klar gesagt, ich nicht. So, und jetzt können Sie überlegen, wo die anderen Dinge sind. Da geht es um Götzendienst. Bekehrung von den Götzen zu dem lebendigen Gott. Und es gibt viele Gründe. Man mag niemand, unser einer, der kein Geschäftsmann ist und der nicht diesen Existenzkampf, wir haben ja gut reden, nicht wahr? Wir denken immer, soll ich den Vorwürfe machen? Also, ja, also das war das Kapitel 8. Das Wissen bläst auf, die Liebe baut auf. Paulus geht ganz vorsichtig ran und wird dann immer klarer. Und das ganze 9. Kapitel, da habe ich nur eine kurze Bemerkung, aber lesen tun wir es zum größten Teil, jedenfalls bis Vers 22. Das 9. Kapitel ist jetzt ein Beispiel dafür. Im 10. Kapitel nimmt Paulus das mit dem Götzenopfer nochmal auf und ob man bei solchen Mahlzeiten dabei sein soll und wie das denn mit dem Fleisch ist, das man da einkauft und so. Das nimmt er dann wieder auf, da kommen wir morgen Abend zu. Aber zwischendurch, manche haben gedacht, da hat er ein ganz anderes Thema. Er verteidigt jetzt sein Apostolat oder was auch immer. Nein, er erklärt im Folgenden nur eins. Er gibt ein Beispiel dafür, dass er in seiner Freiheit als Apostel ganz bestimmte Rechte hat, auf die er verzichtet. Und warum er darauf verzichtet. Und dass die Freiheit darin besteht, zu verzichten auf Rechte, die man eigentlich für sich in Anspruch nehmen könnte. Wenn es darum geht, Menschen zu retten. Denn darum geht es ihm. Menschen, die an Jesus glauben, zu stärken, solche, die gefährdet sind, ihrem Gott wieder abzufallen zum Götzendienst, die zu stärken und solche, die ihn noch nicht kennen, zu gewinnen und zu retten. Und da sagt er, wer das will, wer das kapiert hat, dass das eine große Ziel jeder Gemeinde sein muss, der muss lernen, was es heißt, auf Rechte, die man hat, freiwillig aus Liebe zu verzichten. Und dafür schildert er jetzt seine Lebenssituation. Wir lesen Kapitel 9. Bin ich nicht frei? Bin ich nicht ein Apostel? Habe ich nicht unseren Herrn Jesus gesehen? Seid nicht ihr mein Werk in dem Herrn, also sozusagen eine Bestätigung? Bin ich für andere kein Apostel, so bin ich's doch für euch. Denn das Siegel meines Apostelamtes seid ihr in dem Herrn. Denen, die mich verurteilen, antworte ich so. Haben wir nicht das Recht zu essen und zu trinken? Haben wir nicht auch das Recht, also wir als Apostel, nimmt sich mit seinen Mitarbeitern hier zusammen mit dem Wir, haben wir nicht auch das Recht, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen, wie die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas? Also von Petrus wissen wir ja, dass er verheiratet war. Jesus hat ja seine Schwiegermutter vom Fieber geheilt. Nicht? Aber die anderen, da scheinen noch einige gewesen zu sein. Also die hatten ihre Ehefrauen dabei. Oder haben alleine ich und Barnabas nicht das Recht, nicht zu arbeiten. Also die anderen arbeiten auch nicht. Also Broterwerb, sondern Paulus arbeitete ja mit seinen Händen als Hilfsarbeiter, als Zeltmacher. So, das war ein Hilfsarbeiterjob, mit dem er mit dem er sich den Lebensunterhalt verdiente. Und jetzt kommt, das muss ich das? Wer zieht denn in den Krieg und zahlt sich selbst den Sold? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von seiner Frucht? Oder wer weidet eine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde? Rede ich das nach menschlichem Gutdünken? Sagt das nicht die Tora, das Gesetz, also das Alte Testament? Denn im Gesetz des Mose steht geschrieben, 5. Mose 25, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Sorgt sich Gott etwa um die Ochsen? Oder redet er nicht überall um unsertwillen? Ja, um unsertwillen ist es geschrieben. Wer pflügt, soll auf Hoffnung pflügen. Wer drischt, soll in der Hoffnung dreschen, dass er seinen Teil empfangen wird. Wenn wir euch zu gut Geistliches säen, ist es dann zu viel, wenn wir Leibliches von euch auch ernten? Wenn andere dieses Recht an euch haben, warum nicht viel mehr wir? Aber wir haben von diesem Recht nicht Gebrauch gemacht, sondern wir ertragen alles, damit wir nicht dem Evangelium von Christus ein Hindernis bereiten. Wisst ihr nicht, dass die im Tempel dienen, vom Tempel leben und die am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil bekommen, also in Jerusalem, in Leviten? So hat auch der Herr befohlen, dass die das Evangelium verkündigen, sich vom Evangelium nähren sollen. Ich aber habe von alledem keinen Gebrauch gemacht. Ich schreibe euch nicht deshalb davon, damit es nun mit mir so gehalten werden sollte. Also, dass es mich auch bezahlt. Lieber würde ich sterben. Nein, meinen Ruhm soll niemand zunichte machen. Denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen. Denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Täte ich es aus eigenem Willen, so erhielte ich Lohn. Tue ich es aber nicht aus eigenem Willen, so ist mir doch das Amt, der Dienst, die Diakonia, steht da wörtlich, anvertraut. Was ist denn nun mein Lohn? Dass ich das Evangelium predige, das hier steht wörtlich, evangelisieren, euangelizestai, ne? Dass ich das Evangelium verkündige ohne Entgelt und von meinem Recht am Evangelium nicht Gebrauch mache. Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Zum Sklaven steht er wörtlich. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, also nicht Juden, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern ich bin im Gesetz Christi, also Gebote Gottes, gelten doch für mich durch Jesus, damit ich die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, das waren die, die nicht eingeladen wurden zu den Festen da, die ökonomisch oder sonst unten waren, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Er gebraucht das als ein Beispiel der Freiheit. Ja, er hat das Recht. Und Paulus, man fragt sich immer, warum hat er das? Er hat ja immer das Bewusstsein gehabt, er wollte dem Missverständnis aus, Griechenland war überschwemmt von Esoterikern. Die Zeit war damals wie heute, Globalisierung, unüberschaubar, offene Grenzen. Das Römische Reich ging von England bis nach Äthiopien und von Spanien bis Afghanistan. Die Europäische Union ist demgegenüber eine kleine Provinz. Die großen Reichsstaaten, Austausch von Waren und Handel, Kulturen und Religionen. Und das ist immer so, Zeiten der offenen Grenzen, die schaffen Gewinner, die machen Riesenprofite, Globalisierungsgewinner. Und andere kriegen Angst. Es wird alles so unübersichtlich. Grenzen sind nämlich auch Schutz. In solchen, wo die Grenzen wegfallen, wird plötzlich Heimat wieder wichtig. Die Nationalsprachen werden wichtig. Konnte man, als die Sowjetunion zerfiel, konnte man das sehen. Alle diese Abchasien und so Ossetien, wir haben die Namen nie gehört, dass es die überhaupt gab. Plötzlich sprossen die alle und alle wollten ihre Sprache und alle wollten Unabhängigkeit. Auf dem Balkan war das. Das ist ein typisches Zeichen, der aufspringende Nationalismus heute. Nicht wahr? Es gibt eine Klasse von Menschen, die sind die Gewinner der Globalisierung, die machen Riesengeschäfte, die sind zwischen Singapur, Buenos Aires.